Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Das ist das Rabe Info vom Montag, dem 19. Mai. Schön seid ihr dabei. Und das beschäftigt uns in der heutigen Sendung. Im Krieg in Gaza gerät das Gesundheitswesen immer wieder ins Visier Israels. Notfallkoordinator von Ärzte ohne Grenzen in Gaza, Franz Lueff, beschreibt die Situation in Gaza so.
Die Bevölkerung Gazas ist mit einem Todesurteil konfrontiert. Täglich werden bei Militäreinsätzen Dutzende von Menschen getötet und verletzt. Und es werden noch mehr Menschen sterben, wenn die israelischen Behörden die Blockade nicht umgehend aufheben.
Beobachtungen aus Gaza wie diese hat Ärzte ohne Grenzen in einer Datenbank zusammengefasst. Und der Film Unter Mangobäumen porträtiert fünf Frauen, deren Leben im Bürgerkrieg in Sri Lanka gekennzeichnet ist.
Wenn man das gegenüberstellt, dann merkt man vielleicht, dass es keine einfachen Lösungen gibt und kein einfaches Gut oder Böse.
So die Regisseurin Damaris Lüthi. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die Sendung. Wir kommen aber zuerst zu den Nachrichten des Tages. Zuerst zu den Meldungen aus Bern. Die Stadtberner Stimmbevölkerung hat alle drei städtischen Vorlagen zugestimmt. Und zwar mit deutlicher Mehrheit, Sarah Heinzmann.
Drei von vier Personen haben der Sanierung des Waisenhaus- und Bärenplatzes zugestimmt. Mehr Bäume, mehr Sitzgelegenheiten und eine Pflasterung sollen den Platz in Zukunft gestalten. 37 Millionen Franken werden investiert. Die Stadt könne damit beweisen, dass eine moderne Platzgestaltung auch in einem sensiblen historischen Umfeld möglich sei, so der Gemeinderat und Tiefbaudirektor Matthias Abischer.
Eine deutliche Mehrheit stimmte auch der umfassenden Sanierung des Freibads Marzilli zu.
Ein neues Hauptgebäude, neue Umkleidekabinen, Sanitäranlagen und neue Wasserbecken schmücken fortan das größte Flussbad der Schweiz. Zudem sorgt eine neue Bootanlagestelle für mehr Sicherheit für die Schwimmenden und Bootfahrenden. Die Sanierung erfolgt bis im Frühjahr 2029 in vier Etappen, jeweils außerhalb der Badehauptsaison. Knapp 74% der Stimmenden stimmten gestern für die Sanierung.
Noch mehr Zustimmung gab es gestern für die Sanierung der Untertorbrücke.
Über 90% stimmten der Sanierung der ältesten Brücke der Stadt zu. Der Naturstein wird nun saniert, das Trottoir verbreitert, die Pflasterung neu verlegt, die Abdichtungen erneuert und das Gelände saniert. Künftig ist die Brücke hindernisfrei.
Abgestimmt haben am Wochenende auch die Mitglieder der evangelisch-reformierten Kirchgemeinden. Und die Stimmberechtigten haben die Fusion deutlich angenommen.
Über 80% legten ein Ja zur Fusion in die Urne. 9 der 11 Kirchgemeinden haben der Fusion zugestimmt. Damit kommt die Fusion zustande. Der Entscheid sei ein wichtiger Meilenstein. Die neue Struktur ermögliche eine engere Zusammenarbeit, stärkere Präsenz vor Ort und eine zukunftsfähige Organisation, so die Gesamtkirchgemeinde Bern.
Das Präsidium des Großen Rates bleibt in Frauenhand.
Edith Siegenthaler von der SP wird das Amt in Zukunft innehalten. Sie folgt auf Dominik Bühler von den Grünen. Im Vorfeld der Großratssession fand im Berner Rathaus die Stabsübergabe des Großratspräsidiums statt. Das teilte der Kanton heute mit. Siegenthaler amtierte bisher als Vizepräsidentin. Die offizielle Wahl von Edith Siegenthaler zur Großratspräsidentin erfolgt in der kommenden Sommersession des Großen Rates.
Wir schauen in den Kanton Wallis. Die BewohnerInnen der Gemeinde Blatten mussten das Dorf in Zwischenzeit verlassen.
Bereits am Samstag wurde ein Teil der Bevölkerung evakuiert, denn ein Fels oberhalb der Gemeinde ist in Bewegung. Am Hang drohen 1 Million Kubikmeter Fels abzubrechen. Nun sollen alle der rund 300 EinwohnerInnen und Einwohner ihre Häuser sofort verlassen, das berichtet der Walliser Bote.
Ins Ausland. Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen in Portugal konnte sich das konservative Bündnis von Regierungschef Luis Montenegro durchsetzen.
Wie der Deutschlandfunk berichtet, erreichte die Demokratische Allianz von Ministerpräsident Montenegro knapp 33% der Stimmen. Damit wurde das Mitte-Rechts-Bündnis zwar stärkste Kraft, verfehlte die absolute Mehrheit aber deutlich. Die Sozialistische Partei sowie der rechtsextreme Chega kamen auf je 23%. Der Parteichef der Sozialistischen Partei hat seinen Rücktritt angekündigt, weil es sich um das bisher schlechteste Ergebnis seiner Partei handelt. Ministerpräsident Montenegro versicherte seinen Anhängern, dass er nicht mit der rechtsextremen Chega über eine Koalition verhandeln werde. Er erwarte deshalb erneut eine Minderheitsregierung. Die Wahlen von gestern waren die dritten vorgezogenen Parlamentswahlen seit 2022. Diese waren notwendig geworden, nachdem die bisherige Minderheitsregierung von Montenegro nach einem knappen Jahr durch ein Misstrauensvotum gestürzt worden war.
Gewählt wurde auch in Rumänien.
Der proeuropäische Kandidat Nicușor Dan konnte die Präsidentschaftswahl in Rumänien für sich entscheiden. Das berichtet Euronews. Der Bürgermeister von Bukarest hat sich überraschend klar gegen den Rechtspopulisten George Simion gewonnen. Im ersten Wahlgang hatte Simion noch doppelt so viele Stimmen erhalten wie Dan. In den letzten Stunden vor der Wahl prangerten das rumänische Außen-, Innen- und Verteidigungsministerium eine russische Einmischung an und warnte WählerInnen vor einer Fake-News-Kampagne, die über soziale Medienplattformen verbreitet worden sein. George Simion erklärte sich zunächst ohne Belege als Sieger, gestand später aber seine Niederlage ein.
Auch in Polen konnte ein Bürgermeister bei nationalen Wahlen einen Erfolg verbuchen.
Der liberal-konservative Rafał Trzaskowski legte nach dem ersten Wahlgang vor dem nationalkonservativen Karol Nawrocki. Das berichtet der Deutschlandfunk. Von den beiden Kandidaten konnte allerdings niemand das absolute Mehr erreichen. Somit kommt es am 1. Juni zu einem zweiten Wahlgang.
Wir schauen nach Gaza.
Nach der 11-wöchigen Blockade durch Israel sollen nun wieder grundlegende Mengen an Lebensmitteln nach Gaza gebracht werden. Das gibt die israelische Regierung gestern bekannt, wie der britische Guardian berichtet. Seit März blockiert Israel den Zugang zu Essen, zu Medikamenten und Treibstoff in Gaza. Die UN warnt auf der Plattform X, dass ohne sofortige Handlung fast ein Viertel der Bevölkerung in einen Hungertod getrieben werden könnte. Diese Meldung der Aufhebung der Blockade kam, nachdem die israelische Armee den Beginn eines erweiterten Angriffs auf den Gazastreifen angekündigt hatte. Sie sprach von umfangreichen Bodenoperationen, um die operative Kontrolle über Teile des Gebiets zu übernehmen. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtet, dass seit heute Morgen 23 PalästinenserInnen durch Angriffe getötet wurden. Diese fanden laut Al Jazeera im Nasser-Spital in Khan Yunis statt.
Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Sarah Heinzmann und Noah Piu. Und noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage. Morgen Dienstag ist es bei um die 20 Grad, den ganzen Tag durch zeitweise sonnig. Gegen Abend ziehen dann mehr Wolken auf. Ab 18 Uhr ist mit zeitweisem Regen zu rechnen. In der Nacht auf Mittwoch bleibt es trocken, den Tag durch kann es aber immer mal wieder regnen. Die Tageshöchstwerte liegen am Mittwoch bei 18 Grad. Auch der Donnerstag wird regnerisch bei um die 14 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
In den vergangenen Tagen sind durch Israels Krieg in Gaza die Zahlen der getöteten PalästinenserInnen auf über 53.000 gestiegen. Mehr als 119.000 PalästinenserInnen sind verwundet und etwa 90% der Bevölkerung wurden durch israelische Streitkräfte vertrieben. Im Visier der israelischen Streitkräfte ist auch das Gesundheitswesen. Wir haben es soeben in den Nachrichten gehört. Mit GazaInsideTheWar.com dokumentiert Ärzte ohne Grenzen ausführlich die gezielte Zerstörung der Infrastruktur des Gesundheitswesens und die Angriffe, die die humanitären HelferInnen in Gaza erfahren haben. Diese Plattform fasst Informationen und Zeugenaussagen zusammen, die das Team von Ärzte ohne Grenzen zwischen dem 7. Oktober 2023 und dem 1. Februar 2025 gesammelt hat. Ein Beitrag von Simon Keller und Sarah Heinzmann.
In den vergangenen Monaten seit dem 7. Oktober haben israelische Streitkräfte und Luftangriffe immer wieder Infrastrukturen des Gesundheitswesens in Gaza sowie Gesundheitspersonal angegriffen. Tienmin Din ist medizinische Leiterin von Ärzte ohne Grenzen im Spital in Deir el-Balah. Anfangs Mai sprach sie über tödliche Einschläge in der unmittelbaren Nähe der Klinik.
We had children, women and elderly inundate our field hospital in Al-Zawaida, exceeding our capacity. The degree of suffering is really overwhelming.
Die medizinische Leiterin erzählt, dass die Situation ihre Kapazitäten überschreiten würden. Der Leidensdruck sei überwältigend. Die Teams arbeiten die ganze Nacht durch, so Tienmin Din. Ein 2 Monate altes Baby habe seine Eltern verloren. Und ein älterer Mann sei bereits 3 Monate in der Klinik. Er wurde bereits das 3. Mal durch einen Beschuss verletzt und habe alle seine Kinder bei einem israelischen Luftangriff verloren.
He was sheltering in the school. This is the 3rd time he has been injured in an airstrike or shelling.
Die Drohnen, die im Hintergrund zu hören seien, würden die Menschen weiterhin bedrohen. Und die Luftangriffe gingen weiter. Die PalästinenserInnen, welche im Gesundheitsbereich arbeiten, seien müde. Sie würden ihre Familien und ihre Häuser verlieren und trotzdem rund um die Uhr arbeiten. Ärzte ohne Grenzen hat solche Beobachtungen und Zeugenaussage von Angriffen auf Gesundheitspersonal und Gesundheitsinfrastruktur gesammelt und eine digitale Datenbank erstellt.
8. Oktober 2023. Beginn der israelischen Offensive in Gaza. 13. Oktober 2023. Israelische Armee ordnet die Evakuierung von über 1,1 Millionen Palästinensern an. Nord-Gaza. Internationale Teams von Ärzte ohne Grenzen aus dem nördlichen Gazastreifen werden in den Süden evakuiert. 17. Oktober 2023. Hunderte Tote bei Angriff auf Parkplatz des Al-Ali Arab Spitals.
1. Dezember 2023. Konvoi von Ärzte ohne Grenzen in Gaza angegriffen. Alles deutet auf die israelische Armee hin. Gaza Stadt.
25. März 2024.
6. Dezember 2023. MSF Klinik in Maskat wird nach israelischer Offensive auf Khan Yunis geschlossen.
1. April 2024. Al-Shifa-Spital liegt nach 14-tägiger israelischer Militäroperation in Trümmern, Gaza-Stadt. 15. April 2024. Mindestens 244 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen seit Beginn des Krieges getötet. 30. Mai 2024. Ärzte ohne Grenzen war seit Kriegsausbruch gezwungen, 14 medizinische Einrichtungen in Gaza zu verlassen.
Da die Menschen durch die ständigen Bombardierungen schwer getroffen werden. 24. Dezember 2023. Schwere Kämpfe und Schüsse um das indonesische Feldspital in Rafah.
3. Juli 2024. Arzt von Ärzte ohne Grenzen verliert gesamte Familie bei Bombardierung. Deir al-Balah, humanitäre Zone.
Gaza Inside the War Timeline compiles a series of information and testimonies which were collected by the teams of
Die Zeitleiste Gaza Inside the War sammelt Informationen, die vom Team vor Ort in Gaza zwischen dem 7. Oktober 2023 und dem 1. Februar 2025 gesammelt wurden.
Information of first hand by our teams. This timeline shows a consistent pattern of destruction of the healthcare infrastructure, of civilian infrastructure, of buildings of several facilities needed for life in Gaza, and by this shows a campaign of total war waged from the Israeli army against the population.
Diese Zeitleiste Gaza Inside the War zeige eine kontinuierliche Zerstörung der Gesundheitsinfrastruktur, der zivilen Infrastruktur, von Gebäuden, von verschiedenen Einrichtungen, die für das Leben in Gaza notwendig seien. Es zeige eine Kampagne des totalen Krieges der israelischen Armee gegen die Bevölkerung in Gaza. Das erklärt Andrea Bussotti. Er hat das gesamte Projekt als Kommunikationsdirektor bei Ärzte ohne Grenzen France begleitet.
Our objective when producing the Gaza Inside the War platform was to make available to external audiences, such as media or researchers or other organizations.
Das Ziel sei es gewesen, Informationen aus Gaza zugänglich zu machen. Denn Ärzte ohne Grenzen und ihre Teams seien wenige der direkten AugenzeugInnen, welche den Krieg Israels gegen die Bevölkerung Gazas von nächster Nähe beobachten und miterleben. Von außen werden keine Menschen reingelassen und auch palästinensische JournalistInnen wurden von der israelischen Armee massenhaft getötet. So Andrea Bussotti. Die Stimme sei wichtig als direkt Betroffene und als die wenigen Unabhängigen. Zudem sei es auch Teil der Arbeit der Teams von Ärzte ohne Grenzen, über solche Ereignisse zu berichten, welche die Bevölkerung und ihre Arbeit betreffen.
This documentation effort is not entirely new for MSF. In other war zones, we might have sometimes created reports or produced,
diese Dokumentationsbemühungen seien also nicht neu, so Andrea Bussotti. In anderen Kriegsgebieten hätte die Organisation auf diese Weise Berichte oder Informationen erstellt, die beispielsweise die Gewaltmuster im Gesundheitssektor beschreiben. Neu und beispielslos sei jedoch der Umfang des Zeitstrahls und die Art der Darstellung. In der 50-jährigen Geschichte von Ärzte ohne Grenzen sei es das erste Mal, dass eine solche digitale Datenbank nun zur Verfügung gestellt werde.
Made it as user-friendly and as easy to use for external but also internal sources. So yes, it's an unprecedented effort for us in the more than 50 years of history of MSF in conflict settings. We thought that this war really needed us.
Denn für diesen Krieg müssten sie alle Informationen, die sie hätten, zur Verfügung stellen, so Andrea Bussotti, denn sie seien einige der wenigen, die Augenzeugen vor Ort seien.
By the Israeli army on the very population of Gaza.
Auch Notfallkoordinator Franz Löw ist in Gaza von Ärzte ohne Grenzen. Vor einem Monat am 6. Mai sprach er über die humanitäre Lage und die Blockade. Auch er beobachtet die Angriffe vor Ort. Die Lage sei katastrophal. Israel und die internationale Gemeinschaft müsse jetzt handeln.
Die Bevölkerung Gazas ist mit einem Todesurteil konfrontiert. Täglich werden bei Militäreinsätzen Dutzende von Menschen getötet und verletzt. Und es werden noch mehr Menschen sterben, wenn die israelischen Behörden die Blockade nicht umgehend aufheben. Während die israelischen Behörden sämtliche Lieferungen in den Gazastreifen blockieren, sind die medizinischen Einrichtungen völlig überlastet. Dies ist die längste vollständige Belagerung, die die Bevölkerung Gazas erlebt hat, seit sich Israel 2007 aus dem Gebiet zurückgezogen hat. Uns läuft die Zeit davon, um Menschen zu retten.
Wir haben zuletzt Franz Lurf gehört. Er ist Notfallkoordinator von Ärzte ohne Grenzen vor Ort in Gaza und Augenzeuge von israelischen Angriffen auf die Gesundheitsinfrastruktur und die Bevölkerung Gazas.
Rabe Info. Kultur.
Der Film Unter Mangobäumen der Berner Sozialanthropologin und Filmemacherin Damaris Lütti porträtiert fünf Frauen, deren Leben vom Bürgerkrieg in Sri Lanka gezeichnet ist. Sarah Heinzmann berichtet.
Der Film Unter Mangobäumen trägt einen idyllisch anmutenden Namen. Doch idyllisch ist die Bedeutung dahinter nicht. Während dem Bürgerkrieg in Sri Lanka hat die Zivilbevölkerung Bunker unter den Mangobäumen gebaut, um sich gegen die angreifenden Militärjets zu schützen. Von diesem Konflikt in Sri Lanka handelt der Film, der von der Sozialanthropologin Damaris Lüthi produziert wurde. Im Film werden 5 Frauen porträtiert, die auf unterschiedliche Weise in diesen Konflikt involviert waren.
Ich wurde angefragt, ob ich etwas spezifisch zu den Opfern des Kriegs machen könnte, den tamilischen Opfern, und begann mit den Recherchen. Und während der Recherchen konzentrierte ich mich vor allem auf die Erzählungen der Frauen, weil ich zu den Frauen schon immer, auch während meiner sozialanthropologischen Forschungen, besser Zugang hatte. Aber ich wollte eigentlich nicht spezifisch die Männer ausschließen. Es ergab sich einfach so.
Porträtiert wird etwa Ramenike, eine singalesische Bäuerin, deren Mann und Sohn durch die Tamil Tigers umgebracht wurden. Die Furcht sei im Krieg allgegenwärtig gewesen, so Ramenike. Auch Satachini kommt zu Wort. Sie hat in den Reihen der Tamil Tigers gekämpft. Mit ihren Mitschülerinnen sei sie durch den Dschungel gezogen, um begeistert mitzukämpfen.
In der Schlussphase ab 2008 gab es Tausende von Zwangsrekrutierungen. Also Ambisha, die andere Protagonistin, sie wurde in dieser Schlussphase rekrutiert.
Ambisha kämpfte ebenfalls für die Tamil Tigers, aber nicht freiwillig. Sie wurde zwangsrekrutiert, in der Nacht sei sie entführt worden. Der Film ist in Teilen in der Schweiz verortet, da 2 der Protagonistinnen mittlerweile in der Schweiz leben. Der Film spricht die psychischen Konsequenzen an, die der Krieg für Frauen mit sich gebracht hat. Den Raum zu schaffen, in dem die Betroffenen darüber berichten, habe viel Zeit und Geduld gebraucht.
Ich nehme mir immer sehr viel Zeit, aber auch bei den sozialanthropologischen Forschungen habe ich mir immer sehr viel Zeit genommen. Also das waren stundenlange Interviews, das waren sehr lange Gespräche, weil wir für alles so viel Zeit hatten und dann sind sie halt so ein bisschen abgetaucht.
Die Frauen haben innerhalb des Konflikts unterschiedliche, teils rivalisierende Positionen inne. Im Film stehen diese aber nicht in Widerspruch zueinander. Der Film vermittelt ein Bild des geteilten Schmerzes. Klare Trennlinien zwischen Täter und Opfer verschwimmen, weil auch die Kämpferinnen vom Krieg traumatisiert sind.
Ich habe während der Recherchen gemerkt, dass sie vieles gemeinsam haben in ihren Traumata. Und ich habe gedacht, wenn man das gegenüberstellt, dann merkt man vielleicht nach einem solchen Film, dass es keine einfachen Lösungen gibt und kein einfaches Gut oder Böse. Dass die Thematik, die uns so interessiert, welches sind jetzt die Guten und welches die Bösen, dass das auf einer anderen Ebene spielt, aber nicht auf der Ebene des Alltags dieser Menschen, die ich gezeigt habe.
Der Film Unter Mangobäumen feiert morgen seine Berner Premiere im Kino Rex um 20 Uhr in Anwesenheit der Regisseurin. Die Premiere ist ausverkauft, der Film ist anschließend im Programm des Kino Rex zu sehen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und damit sind wir am Ende des Rabe-Info vom Montag, 19. Mai. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer, um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info haben Simon Keller und Sarah Heinzmann. Und für euch am Mikrofon ist der Noah Büchsi. Macht's gut, hat schon und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.